Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Deutsch, aber lustig heißt das neue Programm von Nizar, der heute bei mir im Podcast ist. Ein Mann, der mit seinen Jokes Hunderttausende via Social Media unterhält. Gerade ist ein neues Special auf YouTube erschienen und im Netz fing seine Erfolgsgeschichte auch an. 2015 filmt ihn ein Freund beim lustigen Vorlesen. Als Fragen, die Welt nicht braucht, wird dieses Video auf Facebook und später auch auf YouTube zum Hit. Über 500.000 Aufrufe sind eine gute Basis und unzählige Videos und Witze folgen bis heute. Seine Fans wollen ihn längst auch live sehen. Als Stand-Upper sorgt er für volle Säle und sein Podcast Die Deutschen, den er zusammen mit Chaya macht, wird zum Hit. Im Podcast heute bei mir wird auch dir sehr schnell klar werden, dieser Mann liebt seinen Job. Menschen zu unterhalten, nicht nur mit Jokes. Und er liebt Filme und Serien. Da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Ich hatte bei diesem Kennenlernen, wir sind uns ja vorher noch nie persönlich begegnet, auf jeden Fall sehr großen Spaß. Und den wünsche ich dir auch. Viel Freude mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Grüß dich, Nizar.
Hallo Ingo!
Was ist das mit dem Namen, ne? Gerade so Namen, die aus einem
nicht
anderen...
Nicht sind.
Nein. Ich hab im Internet geguckt, aber ich habe mich an Mike Krüger gehalten, weißt du?
Sehr gut. Ja, ist ja mit dem Namen... Also ich kann das auch völlig verstehen. So, es ist auch... die Leute sind auch... ich merke immer, dass Leute, die Ingo oder Thorsten heißen, ja, die sind auch immer, die haben immer so einen gewissen Charme zu sagen, ja, dein Name ist ja nicht typisch, ja, ich weiß, dein Name ist nicht deutsch und deswegen kannst du ihn nicht aussprechen, ist doch kein Problem, sag's doch. So, das ist ja wie wenn ich einen japanischen Namen lese, dann wird das wahrscheinlich auch nicht so einfach sein. Das muss man ja sagen, man kann ja, man muss so vorsichtig sein.
Na, du bist halt der Marokkaner,
ja,
und,
genau.
Und ich bin ja ein Franke, ich komme aus Nürnberg, ja, da würde man sagen, der Nissa,
genau, das kommt ja auch noch dazu.
Nissa.
So, voll viele denken immer, meine Eltern sind aus Marokko, weil es Nordafrika ist, aber meine Eltern sind aus Tunesien. Aber selbst ich sage, ich fühle mich nicht mal angegriffen, weil es ist der gleiche Driss. Tunesien, Marokko, Algerien, wer fliegt da noch durch?
Aber steht da sogar im Netz?
Ja, steht im Netz.
Also glaubst du sogar auf deiner Homepage?
Ja, nee, das nicht. Das nicht. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass die Nordafrikaner, die am meisten vertreten sind in Deutschland, sind Marokkaner. Und da das ja optisch so passt, ja, vor allem weil ich noch lange Haare hatte mit den Löckchen, haben die dann automatisch gesagt, der ist Marokko. War gar nicht im Kopf, du hast gar nicht im Kopf, okay, es könnte ein anderer sein.
Ja, du hast jetzt die Haare wieder rasiert.
Ich will als Shaolin-Mönch durchgehen.
Als Chinesen. Ja, aber du hast ja so eine Wolle irgendwie.
Ja, ja.
Du sahst ja aus wie ein Liverpool-Spieler.
Ja, genau, wie Mo Salah. Oh ja.
Ja, aber ja, echt voll.
Ja, die Vergleiche, guck mal, das Verrückte war, ne? Jetzt ohne Spaß. Ich war mal in Holland bei Dave Chappelle. Das war kurz vor Corona, Amsterdam.
Hat er live gespielt?
Ja, hat er live gespielt. Da war ich mit zwei Freunden und glaubst du mir, dass in Holland, wir waren im Restaurant, Leute gucken mich so an und die Sache ist, ich weiß ja, die können mich ja nicht kennen. Ich mache ja deutsches Material, die können mich ja gar nicht kennen. Und dann gucken, und du merkst so, dass die überlegen, ist das Mo Salah oder nicht?
Genau.
Und dann einige haben mich angesprochen, die so, ey, you know you look like Mo Salah. Ich so, yeah, yeah, I know. So, ne? Und dann sind wir vorbei, dann waren so Briten da, weil an dem, wir sind an so einer Straße vorbeigelaufen, da waren so zwei Kneipen voller Briten, weil an dem Abend war der Tyson Fury Kampf. Und da war's voll. Und die haben mich alle gesehen und die so, Mo, you bloody bastards! Das hat schon so einen lustigen Touch gehabt, aber danach, ich glaube, das war aber ich habe auch gehört, dass viele Leute, die so aussehen wie ich und lange so einen kleinen Afro hatten, die werden alle mit Mo Salah verwechselt. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich vom Gesicht aus, es ist der Style.
Ja, wenn du ein bisschen lachst und so, aber Fußballer wäre keine Option gewesen.
Ja, Fußballer, ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball. Fußball ist ja so für mich, ich habe gar keine Ahnung.
Du solltest dann so in den Nahfight mit so Engländern gehen und dann über Fußball diskutieren.
Oder so, wenn die Karriere nicht klappt, ich lasse so als Mo Salah-Double.
Ja, genau.
Ich lasse die Haare, so wie so ein Elvis-Double, kannst du deine Karriere machen.
Ja, vor allen Dingen deine Haare oder drei Tagen sind die wieder genauso lang.
Ja, genau. Ja. Ich habe heute Morgen Glatze geschnitten. Das ist jetzt schon so.
Ich kannte mal jemanden aus Korea, die sagte, je schmutziger die Gedanken, umso schneller wachsen die Haare.
Ja,
deswegen muss ich mich zweimal am Tag rasieren.
Ja, genau, ja klar, das kann ich mir vorstellen, was bei dir da los ist. Sehr gut.
Aber deinen Nachnamen hast du dann von vornherein weggelassen, weil du gedacht hast, dann wird's
ja, genau, jetzt nicht aus irgendwie, yo, ich will, auch wenn ich sehr viel Wert auf meine Privatsphäre lege, habe ich den Nachnamen nicht weggelassen, dass viele denken, ja, der will eh so mysteriös bleiben, sondern weil es zu verwirrend ist.
Ja,
wenn ich sage, ich heiße Nizar El Akrimi, das ist ja schon, das hat ja schon so einen Taliban-Touch. Deswegen, Nisa, und damit haben wir schon die Leute, Nisa, Nisa, die so, das ist schon, das reicht schon. Deswegen, ich habe großen Respekt so vor Leute wie so Benay Salam Rubal, der das dann so, oder Khalid Bunua, die das so komplett durchziehen. Ja. Es ist schwierig. So, es ist ja auch, es, also selbst ich habe letztens nochmal Özcan's Namen falsch ausgesprochen und falsch aufgeschrieben.
Ja, aber so, Özcan ist das auch
ja,
Latte.
Also ja, ja, klar, ist das Latte. So, aber ich bin halt kein Türke, ne? Woher soll ich das dann wissen? Ja. Und ja, ich glaube, es ist einfacher, nur den Vornamen zu nehmen. Ja. Außerdem habe ich mir gedacht, ey, Prince hat auch nur einen Vornamen.
Dann nur das Symbol benutzt.
Ja, genau, Ende, ne? Ich habe also, so ein Symbol, ein unaussprechbares.
Man muss sich einfach nur sagen, hier, Nizar, ja. A ist, ja. Ist lang. Und was ich so cool finde, ne? Du sagst ja, ich glaube, du sagst bei gefühlt jedem Video, meine Damen und Herren, oder?
Ja, ja, das ist auch so ein Running Gag geworden, dass Leute auch sich immer darüber lustig machen. Die sagen immer, ja, meine Damen und Herren, wir haben es verstanden. Ich weiß nicht, warum ich mir das angewöhnt habe.
Ich glaube, ich weiß, woher es kommt. Echt? Ich glaube, das ist noch so ein 80er, 90er Jahre Ding aus MTV-Zeiten. Markus Kafka, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und so.
Ich glaube auch.
Joko und Klaas haben das ja auch immer noch, dass man so in Anführungsstrichen so betont spießiges Wortmaterial benutzt.
Ja,
ne?
Ich glaube auch, dass es unterbewusst so ist, ja. Weil man ist halt mit dem Showgeschäft und in den Entertainern von damals aus den 80er und 90er und ich glaube, ob Otto, ob Kalkofe, die haben das alle gesagt am Anfang so, ja. Meine Damen und Herren, so, und dann ist das unterbewusst, glaube ich, hier einfach gesprochen. Ich kann auch gar nicht anders, außer das zu sagen. Ich verliere so voll den Faden, wenn ich was anderes sagen muss. Wenn man jetzt filmen müsste und ich müsste anfangen mit, hallo, ich hoffe, euch geht's gut.
Vergiss es.
Ja, ich glaube, ich wäre so komplett raus.
Ja, aber du bist ja auch so ein Wonneproppen der guten Laune, oder? Also ja. Ich meine, schlecht gelaunt kann man sich dich nur sehr schwer vorstellen. Gibt's das auch?
Ja, das gibt's auch. Das gibt's natürlich. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Diese Phasen gibt's leider, aber man muss, wie Charlie Chaplin schon gesagt hat, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag.
Ja.
Deswegen, man muss immer durch den ganzen Schmerz hinweg lachen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn dein Vater stirbt, dass du auch lachen sollst. Ja. Aber es ist doch die beste Methode. Du kannst eigentlich, also ich glaube, dass du mit Humor oder mit einem Lächeln oder mit einem Lachen alles besiegen kannst. Hass, Krieg, Meinungsverschiedenheiten, alles. Ich merke das ja auch, dass mir das im Leben weiterhilft. Auch allein, wenn ich jetzt zum Beispiel nachts, warum auch immer, das ist jetzt irrelevant, eine Oma anspreche, weil ich irgendwie was fragen will wegen dem Weg und sie ist vielleicht ängstlich oder so. Und ich lächle sie einfach an. Ich sage, hallo, schönen guten Abend, ich wollte sie fragen, können Sie vielleicht... Dann merkst du, die wird auf einmal ganz anders.
Mhm.
So, deswegen, ich könnte das auch gar nicht so grimmig rumlaufen und so.
Woher kommt das? Ist das auch vielleicht so ein Familiending? Ist das deine Erziehung?
Ja, ja. Also mein Vater ist auch so voll der Charmeur, so ein richtiger Quatschkopf, aber so richtig. Also ich habe ja komplett, wenn die Leute auch meinen Vater kennenlernen, die sehen das immer, ich bin eigentlich so eine exakte Kopie von ihm. Ich habe auch die Art des Humors, dieses Sticheln, so ein bisschen Piesacken, und das habe ich komplett von meinem Vater. Meine Mutter lacht auch sehr gerne und ja, mich hat auch immer als Kind schon, ja, so extrovertierte Nervensägen haben mich irgendwie so fasziniert als Kind. Egal in welcher Hinsicht. Ich habe Otto gesehen und habe gesagt, ey, das ist geil. Guck mal, wie geil das ist, wie der drauf ist. So, ja. Das, als Kind schon habe ich das. Und wenn ich jetzt überlege, als ich 4 war oder 5, ich konnte gar nicht eigentlich richtig aufnehmen oder verstehen, was da von sich gibt. Aber es hat mich trotzdem gebannt.
Und du hast es auswendig gelernt.
Ja, natürlich. Und ich habe Otto-Platten gehört und mir das angeguckt, obwohl du es mit 5 nicht verstehen kannst, das weiß ich jetzt. Trotzdem, ich habe die Eddie Murphy-Filme damals in den 80ern gesehen, Glücksritter, Beverly Hills Cop, was alles dazu gehört. Und 24 Stunden und 48
Stunden. Nur 48 Stunden. Eddie Murphy, Nick Nolte, Klassiker.
Ja, Klassiker, sowieso. Und dann diese Laberei und dieses... Ich habe das immer gefeiert. Also das war immer so.
Und es waren alles, muss man sagen, Stand-Up-Comedians. Ne?
Alle.
Also die Jungs, die in den 80ern groß wurden in Sachen Comedy,
auch Jim Carrey,
standen alle auf der Bühne.
Auch Jim Carrey, was viele nicht wissen, auch die in den 90ern groß geworden sind. Chris Tucker, Martin Lawrence. Sie kommen alle aus der Stand-Up-Comedy. Ja. Alle, das ist so richtig, richtig, richtig faszinierend. So,
Lethal Weapon, immer der Sidekick, ne?
Ja, genau. Ja, aber Lethal Weapon ist ein sehr
gutes
Beispiel. Das ist ein Beispiel, weil das ist ja natürlich auch das absolute Klassiker-Franchise. Ich habe das geguckt als Kind und ich fand, ab Teil 2 ist Joe Pesci dabei, ne? Ja. Ich habe immer geguckt, ich habe mich kaputt
gemacht. Okay.
So. Und dann, ich hatte immer so eine Faszination dafür. Ich fand das immer lustig. In den Filmen werden diese Leute halt immer so als nervig dargestellt. Ja. Wenn du aber jetzt so ehrlich zu dir bist, haben diese Leute diese Filme mir immer getragen, weil die dafür gesorgt haben, dass der Humor nicht zu kurz kommt. Ja. Ja, und das, ich glaube, das hat dich dann unterbewusst beeinflusst, denke ich.
Aber damals gab es ja noch nicht, also bis auf Otto jetzt, oder ich meine, im Fernsehen gab es noch Loriot und, und Dieter Hallervorden, aber dieses Berufsbild Stand-Up-Comedian, das war ja in Deutschland null etabliert und wir haben ja im Podcast auch mit Michael Mittermeier länger drüber gesprochen.
Er war einer der ersten
dann so Mitte, Ende der 90er, die ganz groß wurden. Ja, aber dann also sicherlich einer,
der so klassisches Stand-Up gemacht hat, weil es gibt ja viele großartige Komiker in der deutschen Geschichte, die ich ja alle feier. Ob Otto, ob Mike, ob Helge Schneider, ob Kalkove, ob die sind ja alle super lustig. Aber ich rede davon, mit Mikrofon auf die Bühne gehen. Da war Mittermeier der Erste, ne? Also einer,
der richtig erfolgreich war mit Sept, feiert ja gerade jetzt irgendwie ein Vierteljahrhundert und er ist jetzt auch wieder auf der Bühne unterwegs. Und als dann der Quatsch Comedy Club kam und so, dann hat sich das so langsam aber sicher entwickelt.
War Mittermeier vor Ingo Appelt da?
Oh Gott, das Ei oder die Hände.
Ja, weil das waren so die ersten, aber, wo ich mich...
Also auf jeden Fall war Mittermeier einer der ersten, die ich wahrgenommen habe, weil ich ja zu der Zeit in München studiert habe. Und da war der ja schon immer auf der Bühne auch unterwegs.
Ja, und der ist ja auch voll
jeden
explodiert.
Jeden Club gespielt dann. Ne?
Ingo, dann ja, und dann kam's so. Ja.
Und Ingo Appelt habe ich noch gesehen im Vorprogramm von Marius Müller-Westernhagen im Münchner Olympiastadion.
Echt?
Ja.
Da war der schon?
Da war der schon. Das war auch 96, 97.
Und wie kam das damals an? In der Musikshow, das ist ein Komiker. Ja,
also die Hardcore-Fans, die den natürlich dann auch aus dem Fernsehen kannten, fanden das natürlich klasse. Ich fand es auch toll, aber es war natürlich eine besondere Atmosphäre für diejenigen, die Westernhagen erwartet hatten, dann plötzlich irgendwie so eine Breitseite-Comedy vor den Latz geknallt zu bekommen. Also ich glaube, ich war für ihn auch eine große Herausforderung.
Ja,
aber wann war bei dir dann so der Punkt, wo du gesagt hast, ey Alter, das könnte ein Job für mich werden?
Also guck mal, seit ich ein kleines Kind bin, ich kann mich erinnern, haben sogar die Eltern von meinen Freunden immer zu meinem Vater gesagt, ey, der muss Komiker werden, der ist wie Otto, der ist das, der bringt sogar uns zum Lachen, obwohl er so ein kleines Kind ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich die Eltern von meinen Freunden damals zum Lachen gebracht habe, wenn ich mich nach Hause, einfach weil ich so ein Gremlin-Kind war.
So ein krankes Hirn.
Ja, so einfach so völlig außer Kontrolle. Aber ich wollte nie Stand-Up machen, weil ich hatte zu großen Respekt davor. Ich war ja ein Riesenfan, ich habe mir alles angeguckt und habe gesagt, nee, weil die Leute haben gesagt, ey, warum machst du nicht Stand-Up? Und dann habe ich gesagt, ach nein, weil dann musst du immer lustig sein, auf Knopfdruck, du musst abliefern können. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das kann. Ich bin ja nur lustig hier so mit euch. Ja. So, dann kann ich mich erinnern, dann kamen, es gab ja damals eine Diskrepanz zwischen Stand-Up-Comedy, also beziehungsweise Stand-Up-Comedy galt so als, ja, das ist nur etwas für Theaterpublikum. Das hatte noch so...
Hat so ein bisschen was Elitäres gehabt.
Genau, was sehr Elitäres, dass man, es waren, dieser Ausdruck klingt jetzt abgedroschen, aber das war galt nicht als cool. So. Das war nicht was Cooles, das war ja was für die Älteren, so Stand-Up-Comedy gucken gehen.
Aber es war dann vielleicht auch eher dieser Kabarett-Begriff, oder? Das war so oft politisch angehaucht und so.
Ob man diesen Split noch machen konnte oder ob man den bewusst wahrgenommen hat. So, dann kann ich mich erinnern, dann kamen die Rebel-Comedy-Jungs. Die kamen, dann wurde ja so eine Welle losgetreten.
Ah, das ist dann jetzt so 8, 9 Jahre, oder?
Ja, genau. Und dann fing das schon so an, dass Leute zu mir kamen, ey, guck mal, es gibt die Rebel Comedy Jungs, die sind doch auch cool. Ja. So, weil ich habe jetzt, zum Beispiel, ich habe einen Ingo Appelt gefeiert. Ja. Ich habe Ingo Appelt gefeiert, der war auch so ekelhaft asozial. Das ist übrigens auch ein sehr cooler Typ. Ich habe letztes Mal kurz telefoniert, schöne Grüße an Ingo. Und aber ich habe trotzdem immer gesagt, okay, das ist eine andere Welt. Ja. So, ich weiß nicht, ob ich da funktioniere.
Reinpasse, ja.
Ja. Und dann habe ich die Rebel Comedy Jungs gesehen. Also nicht, ich habe die gesehen, aber Leute sind dann, ich habe gemerkt, dann wurden die Stimmen immer lauter aus meinem Umfeld. Ey, guck mal, die machen das doch, mach das doch auch. Aber dann habe ich immer gesagt, nein, weil es hat immer noch nicht so bei mir Feuer gefangen, dass ich gesagt habe, ja, das ist mein Ding.
Aber es ging doch dann los mit einem Video, für das du auch nicht unbedingt selber verantwortlich warst, sondern da hat es wieder jemand anderes gebraucht.
Und dann so 2015, da gab es ja schon die Rebel Jungs 5 Jahre. So, und dann wurde es auch immer cool. Dann gab es bei TV Total, das weiß ich auch nicht, er hat jeden Dienstag, wenn ich mich nicht irre, ich glaube jeden Dienstag, TV Total kam ja 4-mal die Woche.
Ja.
Und ich meine jeden Dienstag, Angaben ohne Gewähr, es kann sein, dass ich mich irre, wurde ein Stand-Up-Comedian eingeladen.
Ja, der hatte dann so 5 bis 6 Minuten.
Manchmal, ja, genau. Und das waren dann auch immer so coole Typen, coole Leute so mitten aus dem Leben, wo ich nicht das Gefühl hatte, okay, das ist ein 50-Jähriger, mit dem ich so gar keine Überschneidungen habe. So. Und dann fing das so an zu gucken, okay, eventuell könnte das doch sein. So, und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich sage, ja, weißt du was, ich glaube, ich mach's. Dann, also es ist parallel entstanden, hat ein Kollege von mir, hat mich aufgenommen, wie ich so Fragen vorlese. Ich habe einfach so, wir haben so eine Rubrik gefunden im Internet, Fragen, die die Welt nicht braucht. Ja. Und dann habe ich das so abgelesen und ich habe mich dabei kaputt gelacht, weil ich das so übertrieben lustig fand. Und der hat das aufgenommen. Er hat das zusammengeschnitten und meinte, ey, lass uns das hochladen. Dann habe ich gesagt, was soll ich da hochladen? Ich lese einfach was ab und lache mich dabei kaputt. Der so, glaub mir, das ist geil. Dann haben wir das hochgeladen, das hat sich so wie ein Fegefeuer ausgebreitet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, und dann hatte ich auch so 2 Wochen später oder so meinen ersten Auftritt von jemandem, der zu großen Respekt vor Stand-Up hatte, zu jemandem, der gar keinen Respekt vor Stand-Up hatte.
Völlig unvorbereitet,
ja,
oder was?
Ja, hingegangen und dann baden gegangen. Oh mein Gott, das war so schlimm.
Ja, aber ich glaube, das gehört immer dazu.
Ja, ja,
oder? Das man auch mal so
das hat
richtig,
dich auch geerdet und dann hast du einen Respekt dafür bekommen. Ja. Dieses, okay, ich bin so lustig mit Leuten privat, aber auf der Bühne lustig sein ist was komplett anderes. Ja. Ist sogar, und deswegen, das sieht man ja auch zum Beispiel, mein Partner, der Cheyenne.
Mit dem du die Deutsche machst.
Der ist ja auch einer der lustigsten Menschen, die es gibt. Also der zerstört ja jeden, in jedem Raum, in dem er ist. Er ist aufmerksam. Aber wenn der auf der Bühne jetzt alleine reden müsste, der hat mich mal anmoderiert. In Darmstadt, glaube ich mal. Der musste so 2 Minuten reden. Hey, der ist gestorben. Der hat gezittert. Das ist dann was anderes. Aber ich kenne auch Comedians. Du siehst die Backstage, du denkst, was für ein Esel. Leise, introvertiert, so wirkt, so voll unsympathisch, aber er rasiert dann auf der Bühne. Das bedeutet, Stand-Up-Comedy ist nochmal so, das ist was Eigenes für sich. Jemand kann total unlustig privat sein, aber der ist trotzdem der beste Stand-Up-Comedian, weil sein Material sauber geschrieben ist, er hat das gut bearbeitet und er performt, weil es ist ja auch sowas wie ein Act.
Ja, deswegen sind ja auch viele Stand-Up-Comedians erfolgreiche Schauspieler geworden in Amerika.
Genau. Und jemand, der zum Beispiel das eine schließt das andere nicht aus, aber es ist nicht das Gleiche. Zum Beispiel für mich stellt sich keine Frage, dass Otto Walkes der lustigste Deutsche aller Zeiten ist. Aber ich glaube nicht, dass wenn du Otto alles nimmst, die Gitarre, die Geräusche, die Musik und ihm einfach nur ein Mikrofon gibst und er muss auf die Bühne 90 Minuten nur reden, ob er dann genauso lustig ist. Das nimmt ihm aber nicht weg, dass er der Lustigste ist. Ich versuche nur zu erklären, dass das was anderes ist, weil für viele Leute ist immer noch Komiker.
Ja, es gibt halt 1000 verschiedene Facetten. Und was ich so interessant finde, jetzt seit ich mich in dem Metier so ein bisschen bewege, ich sag das auch ganz gerne wieder, weil es wie beim Musikmachen ist. Du gehst auf ein Rockkonzert und denkst dir, ey, ich mach nur noch Rock. Du gehst in ein Jazzkonzert und denkst dir, jetzt ab morgen nur noch Jazz. Ja, ja. Und genauso ist es bei Comedy. Du gehst und siehst einen, der macht nur One-Liner und denkst dir, ey, ja, genau das ist es.
Ja.
Oder einer erzählt nur irgendwelche Geschichten vom Pferd und denkst, ja, eigentlich müsste ich nur sowas machen. Ja. Der nächste zaubert dann auch noch ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, den müsste ich jetzt auch noch
dann
machen.
Dann willst du anfangen.
Und im Prinzip geht's immer wieder darum, das zu machen, was du wirklich in dir trägst, oder?
Ja, das ist auch die Selbstfindungs-, also, sorry.
Nein, alles gut. Hauptsache, du übergibst dich nicht, aber ansonsten.
Ich habe noch so nach innen.
Nein, alles gut.
Ich habe 2016 angefangen.
Ja.
Und ich glaube, ich habe mich erst seit einem Jahr gefunden, würde ich sagen. Wenn überhaupt. So, ist ja immer noch ein Findungsprozess.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ein Prozess, der spannenderweise dann auch nie aufhört, oder?
Ja, du probierst aus, du änderst deinen Style zu schreiben. Dann habe ich ja natürlich, weil ich schreibe ja gar nicht auf.
Du schreibst gar nichts auf.
Das ist durch meine Faulheit entstanden. Jetzt aber bevor die Leute jetzt denken.
Nein, aber wie Özkan hat bei mir ja auch gesagt im Podcast, er schreibt auch nichts auf, er belegt sich das und dann.
Genau,
dann
bevor die Leute denken, ich will jetzt einen auf Supergenie machen und im Moment, nein.
Ja.
Ich habe natürlich jetzt, ich habe es im Kopf.
Ja.
Ich schreibe es nur nicht auf. Ich schreibe im Kopf. Das ist einfach. Anstatt. Ich schreibe einfach.
Aber ist das nicht unfassbar kompliziert, wenn du dir dann ein ganzes Abendprogramm merken musst?
Ja.
Und gerade bei dir, wo es ja auch so viele Jokes gibt und so, die links und rechts des Weges kommen, dass
du alle fünf
beieinander hast?
Ja, deswegen glaube ich, werde ich auch nie perfekt sein auf der Bühne. Weil, was schon passiert, das muss man auch ehrlich zugeben, du vergisst oft Gags. Das heißt, du spielst eine Nummer und dann gehst du runter und denkst, oh, ich habe diesen Gag vergessen.
Passiert mir auch.
So, ne? Dann vertauschst du Bits. Ja. So, du erzählst heute das mit deinem Vater zuerst und das mit deiner Schwester als zweites und am nächsten Tag machst du einfach umgekehrt. Ja. So, aber du kommst rein, ich glaube, weil ist ja auch untypisch, es im Kopf zu schreiben, aber auch das entwickelt sich. Ja. Das heißt, auch da werde ich jetzt immer besser. Das heißt, mittlerweile kann ich das, ich kann mir so die Eckpfeiler machen, ich kann mir einen roten Faden machen. Mhm. So, also mittlerweile geht's. Also das ist ja auch ein Skillset und genauso wie Menschen, zum Beispiel jemand, der was aufschreibt, schreibt ja auch nicht alles auf. Der schreibt ja so Stichpunkte, dann nimmt er den Zettel mit. Ja. Und das habe ich mir jetzt einfach erarbeitet, dass ich das im Kopf mache. Aber es geschieht überall. Das heißt, ich dusche und dann fällt mir die Geschichte ein und dann während ich dusche, dann dusche ich vielleicht mal 20 Minuten und dann gehe ich den Kopf durch.
Deswegen bist du so sauber.
Ja, genau. genau. Und dann und dann gehe ich den Kopf durch. Ah, okay, dann sage ich das als erstes, dann sage ich das als zweites. Mhm. So, und das...
Krass. Ja. Ja, und die Geschichte, also mit den Witzen ging es ja dann irgendwann alle los.
Genau, die Witze, ne? War, ich habe als Kind schon immer sehr gerne Witze erzählt.
Das heißt, du bist ein wandelndes Witze-Lexikon.
Ja, ich kenne gefühlt jeden Witz, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich irgendwann implodiert bin und mich ja so davon komplett wegbewegt habe.
Aber gibt es da noch so einen Lieblingswitz oder kann man das gar nicht
sagen? Ja, es gibt, vor allem, das hat ja mittlerweile auch aufgehört, ja. So, ne? Aber früher, als ich noch der Witzemann war, da haben mir die Leute auch ja jeden Tag.
Witze geschickt, oder was?
Ja, habe ich die geschickt bekommen. Das bedeutet, ich kann also sagen, im Internet sind ja 150 Witze-Videos von mir. Ja. Circa 151, ich weiß es nicht. 150. In jedem Video erzähle ich 10 Witze. Ja. Dann sind wir bei, ich bin schlecht in Mathe, sind wir bei 1500,
ja.
Ja. Und ich glaube, ab dem 50. Witz habe ich mir für nichts mehr Gedanken gemacht. Ich habe einfach jeden Tag 1000 Witze geschickt bekommen. Und das war dann eine Arbeit. Ich bin dann immer den Posteingang durchgegangen bei Facebook.
Ah, nee.
Der ist lustig, gescreenshottet. Der ist lustig, gescreenshottet. Und wenn ich dann wieder ein neues Video gemacht habe, sind das die ich erzählt habe.
Ach, krass.
So war das dann immer, ja. Und da waren ja manchmal so richtige Krache dabei. Aber dann habe ich ja diese Tour mit Witz vom Olli gemacht, was ja auch dieses Witzemittel war.
Das finde ich ja irgendwie auch super, weil das ja zwei ihr habt beide Witze erzählt, ja, und seid sehr, sehr lustig. Ja. Aber er bedient ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe,
ja,
oder?
Ganz, das
sind ja ganz andere Menschen im Publikum gesessen, die er mitgebracht hat, ja, und andere, die wollten dich sehen. Ja. Das muss ja allein schon irgendwie eine krasse Nummer im Publikum gewesen sein.
Und dieser Comedy Clinch, das war auch geil. Und da konnte ich mich dann halt richtig ausleben, weil da wurden halt nur Witze erzählt. Ja. Da ging es Battle, 12 Runden, immer unter einem bestimmten Thema, Frauenwitze, Beamtenwitze, bla bla. Und dann hat man sich halt gebattelt. Das Video ist auch auf YouTube, könnt ihr euch angucken. Und da, glaube ich, durch die Tour, wir haben, glaube ich, 10 Städte gespielt, 2x5. Und dann immer mehr. Und mein Skillset als Stand-Up-Comedian hat sich ja immer mehr verbessert.
Ja, ich glaube auch, wenn du so viele Witze liest und hörst und performst, dann geht das einem doch das in Fleisch und Blut über, was lustig ist, oder?
Genau. Und dann hat sich das, also als ich angefangen habe mit der Stand-Up damals, ne, das Gute ist ja aber, nee, nicht das Gute, es ist gut und schlecht. Ja. Es war gut für mein Portemonnaie, es war sehr schlecht für meine Karriere. Ich konnte ja direkt schon im ersten Monat meiner Karriere Solo spielen.
Aber weil du so viele Follower gesammelt hattest, dass dann einfach
Menschen
bekommen
sind. Genau, dann habe ich
einfach
Anfragen von Veranstaltern bekommen, ey, willst du Solo spielen in 90 Minuten? Und ich hatte so gefühlt 3. ich weiß nicht, ich krieg so und so viel Geld hier. Na klar, bin ich dabei, ich habe sogar mehr als 90 Minuten. So, und dann, da muss ich aber auch zugeben, aber es gehört alles dazu, habe ich auch oft verkackt. Mhm. Also es ist auch oft so, dass Leute nach Hause gegangen sind, ich weiß, das haben gesagt, ey, der ist gar nicht so lustig wie im Internet. So, aber da war es noch so, dass es 50-50 war. Mhm. Bedeutet, so ist auch mein Material entstanden. Sprich, weil ich sehr oft Solo oder lange Spots hatte und ich gar kein Material hatte. Wie habe ich das gefüllt? 50% Witze erzählt.
Ja.
Der klassische Witz, den man seit Jahrtausend kennt. Schnecke geht zum Bäcker, Hase geht zum Fahrradladen. Und 50.
Was macht denn was? Hase Fahrradladen?
Ja, jetzt so, das hast du daher gesagt.
Jetzt, den Witz will ich hören.
Ja, den erzähle ich jetzt gleich. Und 50% habe ich immer Crowdwork gemacht.
Also nur mit den Leuten gequatscht.
Das war aber meine Rettung. Dadurch, dass ich das schon hinkriege, ich bin spontan, ich kann das mal, ich kann so, da können Witze entstehen.
Du kannst ja auch, wenn du sagst, und was machst du? Bäcker, dann hast du 300 Bäckerwitze.
Das habe ich auch sehr oft gemacht. Ja. Wo kommst du her? Polen. Was ist der Unterschied zwischen dem Arzt und Polen? Der Pole weiß, was dir fehlt. Hahaha. So noch so einen schönen rassistischen 80s-Witz.
Aber weißt du kannst die dann auch bringen, da sind weniger Menschen böse,
ja,
oder?
Genau. Immer, man merkt ja auch, wie ich das meine. So. Ja. Natürlich. Also wer jetzt wirklich denkt, dass Polen klauen, dem kann ich ja sowieso nicht helfen.
Ja.
So, was soll ich dem noch helfen? So, der ist ja... Und dann konnte ich das... So ist das entstanden. So fing meine Comedy-Karriere an. Also ich habe alles falsch gemacht. So 50% Witze und 50% einfach gefreestylt. So, durch diese Freestyles ist Material entstanden. Weil ich rede zum Beispiel mit Ingo und sage ich, ey, was machst du? Ja, ich bin mein Vater hier. Was macht dein Vater? Ja, mein Vater arbeitet in der Gastronomie. Ja, mein Vater arbeitet auch bei der Gastronomie. War das bei deinem Vater auch immer so, das so und so? Und dann habe ich dann mit der Zeit gemerkt, ey, guck mal, das ist eigentlich eine coole Geschichte. Zack, zack, zack. Mhm. Und dann dadurch, dass mein Skillset als Stand-Up-Comedian sich verbessert hat, sind die Witze immer mehr zurückgegangen. Immer. Irgendwann habe ich noch 40% Witze erzählt. Ja. Irgendwann 30%. Irgendwann 20%. Und jetzt ist mittlerweile so, dass ich gar keine Witze mehr erzähle. Also gar nicht mehr. Was ich ab und zu mache, ist, wenn ein geiler Abend ist und am Ende und die Leute sind gut drauf, dann sage ich so kurz, bevor ich von der Bühne gehe, ey, soll ich noch, habt ihr noch Bock auf ein paar Witze? Und dann rasten die halt immer aus, ja. Sagen die ja. Und dann erzähle ich noch den einen oder anderen geilen Witz. Ja. So, weil ich halt mittlerweile so viel Material gesammelt habe. Aber ich selber feier noch übertrieben Witze. Mhm. Ich finde, das ist ein eigenes, weil ich das kenne. Ich sehe, also zum Beispiel, wenn ich Jürgen von der Lippe gucke oder Markus Krebs.
Ja, brutal.
Ich kenne jeden Witz, den die erzählen, aber ich lache trotzdem. Es ist einfach, wie die es erzählen. Zum Beispiel Jürgen von der Lippe erzählt es so gut. Wie heißt dieser Magier nochmal? Der ist Magier und Arzt.
Eckhard von Hirschhausen.
Ja, der erzählt ja auch sehr gerne Witze. Ja. Machst du auch brutal.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Ich dachte, jetzt kommt ein Magierwitz, oder?
Nee, Eckert von Hirschhausen.
Ich kann mir immer keine Witze merken, aber wahrscheinlich ist das auch Übung, ne?
Aber das war ja auch das Problem. Ich kann mir ja auch, also die 1500 Witze, die ich erzählt habe, die habe ich auch nicht im Kopf. Ja. Das heißt, das war auch immer anders. Das ist immer so zufällig entstanden, was ich habe sie nicht so im Kopf abrufbar, aber ich habe sie in Erinnerung. Ja. Zum Beispiel, wenn du mir jetzt sagst, Anisa, kann ich einen Witz erzählen? Sag ich, erzähl. Und dann sagst du zum Beispiel, was weiß ich, guck mal, Fritz muss eine Matheaufgabe lösen. Und dann weiß ich sowas. Dann sag ich, ja, ich weiß, der und der und der.
Kennst du das mit dem Typen, der an der Bar sitzt und sagt, lass uns um 100 Euro wetten, ich zeig dir jetzt was, da rastest du
aus. Mit dem Pinkeln?
Nee. Nein, mit dem, und dann sagt er, ja, mach. Und dann holt er so eine 30 Zentimeter große Figur raus und die geht auf der Bar entlang und sagt, ich bin Johannes Mario Simmel, ich habe Millionen Bücher verkauft. Und dann sagt er, hey, Wahnsinn, gibt's ja gar nicht, hier sind die 100 Euro. Und dann sagt er, wo hast du denn den her? Und sagte, du, draußen im Wald, da ist eine alte Eiche und wenn du da rumgräbst, dann kommt eine Lampe raus und dann kannst du die Lampe streichen.
Mit dem Schimmel
und dann hast du einen Wunsch frei.
Ja.
Und dann sagt, das ist ja Wahnsinn. Und dann geht er raus, rubbelt an der Lampe und sagt, was hätten Sie denn gern? Sagte ich, einen Wunsch, aber überlegen Sie gut. Und dann sagt der Barkeeper, ich hätte gern 10 Millionen einen kleinen Schein. Und geht wieder zurück. Und dann kriegt er, macht's bumm und dann plötzlich stehen 10 Zitronen in kleinen Schweinen da. Und er trifft am nächsten Tag den Typen an der Bar und sagt, ja sag mal, der ist ja komplett schwerhörig, der Geist in der Flasche. Er sagt, dann glaubst du, ich hab einen 30 Zentimeter großen Simmel bestellt.
Ja, ja. Den gibt's aber auch.
Den hat mir Götz Alsmann erzählt, ja, ich hätte den natürlich
Markus
auch.
Markus Krebs erzählt den auch. So, den gibt's ja auch in mehreren Versionen. So, aber ja, da, das ist dann halt auch, aber es ist immer noch eine gute Rettung. Zum Beispiel.
Ja, weil die Leute eben lachen, ne?
Genau, und da steht ja alles, die Porn. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin, wo ich merke, ja, okay, hier ist so Ü70 Publikum.
Dann haust du so einen schmutzigen alten Witz raus.
Ja, genau. Dann, nee. Das mache ich dann noch. Ja, ja. Zum Beispiel, weil dann merke ich immer, weil es funktioniert. Du gehst raus, du erzählst Sachen, womit die sich gar nicht identifizieren können. Ja, ich war auf einem Korn-Konzert und dann denken die, was? So, kannst du, aber dann
Rocken
sagst du.
Oder Weiz.
Ja, ja, genau. Und aber dann baust du irgendwas alt, was weiß ich, du sagst. Ein Mann sagt seiner Frau, Schatz, wie lange brauchst du einen Wohnungsputz? Sagt sie, 2 Stunden, wenn du mir hilfst, geht's aber schneller. Sagt der Mann, 2 Stunden ist okay. So, dann lachen die alle. Und dann hast du die auch sofort.
Kriegst du eigentlich dann viel Post von Frauen, die sich nicht verstanden
Also früher gab es schon natürlich immer der ein oder andere, also jeder. Ob Türken, ob Polen, ob Frauen, ob Veganer, ob jeder fühlt sich ja immer irgendwo angegriffen. Aber die Sache ist, bei einem Witz, es muss einen Dummen geben. Es muss immer einen Dummen geben. Es ist sehr schwierig, auch in heutigen Zeiten, deswegen bin ich sehr gespannt, wenn jetzt mein erstes Comedy-Special rauskommt, weil ich da auch auf diese Kontroversen eingehe. Was kann man sagen, was nicht? Natürlich gibt es Sachen, die geschmacklos sind. Ist ja ganz klar. So, die würde ich jetzt auch nie machen. Zum Beispiel, ich merke aber auch, dass die Leute teilweise, die so dunklen Humor haben, die bei denen die haben selber kein Gefühl für eine Grenze. Also, weil die sehen zum Beispiel, Nisa hat den Polen- und Ärztewitz gemacht, oder was weiß ich, wenn ich erzähle, was macht ein Türke an der Uni? Putzen. So. Dann denken die Leute, ja, guck mal, wenn er das erzählt, und dann kommen die und bringen mir dann irgendwelche KZ-Witze oder so, wo ich dann denke, ey.
Freunde, das ist übers Ziel hinaus geschossen.
Ja, das ist ja vollkommen übers Ziel hinaus, so.
Aber ich glaube auch, dass ein Publikum so eine Art Organismus ist, dass wenn du es auf der Bühne dann übertreibst, also du musst die auch schon immer mitnehmen,
ja, klar.
Dann plötzlich finden es alle uncool, wenn
ja,
du sozusagen
du die auch.
Zu versaut bist oder die Witze zu sehr in die falsche Richtung gehen, dann plötzlich hast du die alle gegen dich.
Ja, jeder hat ja auch natürlich andere Grenzen. So, ja. Es gibt auch Sachen, die ich nicht cool finde, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ey, cancelt den oder bewirft den mit Steinen. So, ich finde,
ja, aber ich glaube, da kann man, das Publikum verschwimmt dann zu einer Masse. Also auch diejenigen, die vielleicht alleine über einen bestimmten Witz nicht lachen würden, die lachen plötzlich in dieser Gemeinschaft. Aber du musst halt auch aufpassen, dass du da in diesem Rahmen bleibst.
Ja, du musst halt auch charmant rüberbringen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, auf die Bühne gehe und einfach so plump sage, ey, Türken sind dumm. So, ist ja klar, dass das keiner feiern wird. Ja. Ne, dann, das ist ja auch eine falsche Aussage. Wenn du es aber verpackst und auch erklärst, ey, ich mache mich doch nur lustig. So, ne? Und dann natürlich, also ich finde, man sieht, wenn jemand das böse meint oder wenn also es ist echt so, wie man es sagt.
Ja, ist es denn auch so, dass du manche Dinge dann mit deinen Kolleginnen und Kollegen auch so ein bisschen abcheckst, dass ihr gemeinsam zusammensitzt und sagst, glaubst du, den kann man auf der Bühne bringen oder hast du über die Jahre da so ein eigenes Gefühl?
Ich hab ein eigenes Gefühl, ich habe auch ein eigenes Gespür und ich habe ja auch, wie jeder Mensch, egal wie er tut, ich habe ja auch einen eigenen moralischen Kompass. Ja. Bedeutet, es gibt Sachen, wo ich weiß, das Publikum würde das feiern, aber ich bringe so Sachen nicht, weil mir das nicht gefällt.
Und du haust dich ja auch selber in die Pfanne, ne?
Ja, genau, genau. So
immer auch dazu sagen.
Ja, genau, das ist ja sowieso. Ja. So, und es gibt ja auch, und es gibt Sachen, wo ich dann weiß, ey, eventuell regt sich das Publikum anfangs auf, aber am Ende kriege ich die dann. Das ist ja dann auch so diese Aufgabe. Das ist ja
also
diese
wieder einzufangen.
Ja, das ist die Aufgabe. Ist, wenn du, was ja ein sehr empfindliches Thema ist, dich jetzt über die LGBTQ-Gemeinde lustig machst, du musst das so clever machen, dass selbst dann zum Beispiel mein Booker, der ein schwuler Mann ist und verheiratet ist sogar, dann sagt, boah, anfangs dachte ich echt, aber im Ende ist es war doch lustig. So, weil es ist im Endeffekt, es ist Spaß. Und wenn du ja die Leute immer mehr beschneidest. Guck mal, man sollte niemanden bewusst verletzen.
Ja.
Das will ich zum Beispiel auch nicht.
Da sind wir uns alle
einig. Das will ich auch nicht. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt ein Schwuler oder ein Transsexueller zu mir kommt und sagt, ey, ich fühle mich verletzt von dem, was du sagst. Ich entschuldige mich bei dem.
Ja.
Ich sage, das ist nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich nur euch zum Lachen bringen. Ich meine das nicht böse.
Ja.
So, aber wenn man die Leute cancelt und immer mehr beschneidet, dann entsteht auch so eine radikale Gegenbewegung, so also ich glaube, es entsteht, also es, der Ruf und das Verlangen nach so alter guter Comedy, der ist ja auch da. Zum Beispiel, ich habe auf Facebook irgendein Video gesehen, das ging so wieder viral. War das Heinz Rühmann? Nee, nicht Heinz. Wie heißt der nochmal?
Heinz Rühmann?
Nee, nicht Heinz Rühmann.
Hans Albers?
Nee, nicht Hans Albers. So ein alter Komiker in Deutschland.
Also der Heinz Erhardt.
Heinz Rühmann. Wie
Heinz Erhardt, ja.
Heinz Erhardt. Da habe ich einen Auftritt von ihm gesehen, das war so in den 70er Jahren, auf so einer Karnevals. Der ist da so auf die Bühne gegangen, der hat irgendwas gemacht mit Hände hoch, dann Hitler und so. Das war super lustig. Ich habe mich kaputt gelacht. So, weil ich sehe, also weder propagiert er da Nationalsozialismus, er macht sich einfach lustig, wie die Leute so verklemmt sind, was diese Thematik betrifft. Den würden die heute steinigen für so einen Joke. Ja. Und dann denke ich, warum? Weder sagt er, noch ist er ein Hitler-Befürworter. Nichts. So, und das ist das halt, also ich glaube, wir bewegen uns, also ich weiß, dass es eine Gegenbewegung gibt, aber ich glaube, wir bewegen uns auch für schwierige Zeiten als für Comedians. Für einen Comedian ist momentan schwierig.
Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass dieses das Erregungsniveau ist relativ hoch in den sozialen Medien, oder?
Ja.
Und jeder fühlt sich bemüht, sich gleich aufzuregen, obwohl es ihn manchmal gar nicht betrifft.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, ich habe eine Show gemacht mit einem blinden Bergsteiger.
Ja.
Der hat am meisten über Blindenwitze gelacht, ja.
Ja.
Aber, oder hat sie selber gesagt, ne, wenn du die dann so erzählen würdest, würden sich wieder in erster Linie Menschen aufregen, die...
Ja, es gibt auch so einen blinden Stand-Up-Comedian.
Ja, der ist sehr, sehr lustig.
Ich komme hier in der Kamera auf die Bühne, der so, ey, ihr seht alle heute sehr gut aus. Ich war kaputt gelacht.
Ja.
Weil ich so...
Na gut, der kann natürlich nochmal ganz andere Jokes machen.
Ja, und es ist ja so, wir wollen ja... Das ist ja das beste Mittel gegen Schmerz. Humor. Und wie gesagt, solange es... Und ich glaube, kein Comedian meint es böse. So... Ich habe letztens der Costa, schöne Grüße an Costa, hat mir erzählt, dass er mit Oliver Pollack irgendwo war.
Costa
Meronianakis. Der Grieche Costa, mit seinen 18 Silben, diese 18 Silben Nachnamen.
Reicht nicht auch Costa als, also wirklich.
Ja, und der Costa hat mir erzählt, von, dass er mit Oliver Pollack unterwegs war und Oliver Pollack soll so eine neue Nummer haben, die mit so einem richtigen rassistischen Punch gegenüber Arabern aufhört. Ich will den Gag jetzt nicht erzählen, weil ich ihm das nicht wegnehmen will. Der Costa hat mir das erzählt, ich als arabischstämmiger Mensch, und ich habe mich kaputt gelacht. Ich fand super lustig, so. Aber ich weiß, es gibt Leute, die regen sich darüber auf. Wie kann er das sagen? Vor allem in der jetzigen Israel-Situation und so. Ja, aber das ist doch irrelevant. So. Der Gag ist geil. Ich bin jemand, der lacht, aber ich will auch dem anderen, ich will nicht für den anderen sprechen oder bestimmen und sagen, ja, du darfst dich darüber nicht aufregen. Bedeutet, wenn Leute sich über mein Material aufregen, dann sollen die das tun. Ist dein Recht. Kann ja sauer sein. Nur versuch nicht, mir in die Suppe zu spucken. Das wäre sehr nett.
Ja? Und wenn sich einer richtig auf den Schlips getreten fühlt, kann der auch zu dir kommen und dann kannst du auch im Fall des Falles sagen, ey, tut mir leid, ist nicht so gemeint gewesen. Was dich mit Costa verbindet, was ich so klasse finde, weil wir gerade zusammen gespielt haben vor einer Woche, ist, dass ihr beide aus der Musik kommt.
Ja.
Costa war Illmatic, Rapper, hat auch für viele geschrieben. Ja, du hast auch viel Musik gemacht.
Ja, viel Musik. Ich bin nie erfolgreich geworden.
Du hast aber auch mit K1 und so zusammengearbeitet.
Ja, ich habe mit Curse gearbeitet, mit Tatwaffe von der Firma. Also ich habe für viele Rapper Hooks gemacht und Sachen eingesungen. Aber
erklär nochmal dem Fachmann, was heißt Hooks?
Hook heißt Chorus, Refrain.
Also die Melodie zum Mitsingen.
Ja, genau.
Aber du sagst heute, Musik war meine große Leidenschaft. Musik, du siehst ja die Gitarre da auch im Eck stehen. Das ist doch eine Leidenschaft, die kann man nicht einfach wegpacken.
Nee, kann
oder?
Man
die
nicht. Musik ist immer noch meine Leidenschaft, aber es ist halt nicht meine Berufung mehr.
Ja.
Es ist immer noch meine Leidenschaft. So, ich mache das voll gerne. Es ist auch jetzt schon vorgekommen. Ich habe einen Kollegen besucht, der in so einer Coverband spielt, auf dem Nürburgring. Und dann war ich Backstage. Auch genauso, wie ich jetzt aussehe, ne?
Mit dem Van Damme-T-Shirt, Bloodsport.
Ja, genau, so, mit so einem Rucksack noch. Ich sah aus wie so ein... Ja. Und dann war ich Backstage und er meinte, ey, willst du mit auf die Bühne? Hab ich gesagt, ey...
Warst du bei Rock am Ring,
ja,
oder?
Ja, nee, das war nicht Rock am Ring. Das war am Nürburgring und er spielte in einer Coverband.
Ah, ja.
Die waren einfach in so einem Zelt und haben diese typischen Coversongs, die da...
Von AC/DC.
Ja, genau, Life is Life, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, ey, komm, dieser nach der Pause spielt auch einen Song. Und dann hab ich gesagt, ey, ich bin noch komplett raus. Der so, komm, hab dich nicht so. Dann hab ich geguckt, was ist denn noch auf der Setlist? Hab ich so geguckt. Da war so eine Warner, Smells Like Teen Spirit. Da hab ich gesagt, komm, ich bin dabei, Junge. Und dann komme ich auf die Bühne, ich hab noch so eine Kappe an, schief. Ich sah aus wie so ein Rapper. Die dachten sich, was ist das denn? So, ja, dann habe ich den Song performt. So, das macht natürlich immer noch Bock.
Ja.
Also das macht immer noch Bock. Das ist geil, aber es ist, viele Comedians oder so kommen eigentlich zur Musik. Eddie Murphy hat gesungen, Jamie Foxx hat gesungen, Jack Black ist ein guter, der ist ja richtig gut.
Jamie Foxx wissen viele auch nicht, dass der Comedy gemacht hat, ja.
Stand-up.
Und auch richtig,
da, das ist halt Stand-up berühmt. Und jetzt macht er ja alles, der ist für alles bekannt. Aber der war auch Stand-up.
Aber Costa sagt ja auch, Rap und so hat ja auch viel von Comedy.
Ja,
ne? Weil du auch
Sprüche klopfen. Vor allem Costa.
Punchlines,
Sprüche klopfen. Ja,
so.
Costa war auch schon als Rapper sehr, sehr lustig. Ich kann mich erinnern, ich sag zu Costa heute noch, eine der lustigsten Lines, die ich je in meinem Leben gehört habe, ist von ihm, Illmatic, als Rapper. Und das war, ich bin in Aktion und du weißt meinen Namen. Deine Frau ist eine Attraktion in der Geisterbahn. Und da ist ja schon, und Costa, sein Rap war auch so. Der war immer so ein Sprücheklopfer. Und deswegen glaube ich, ist das für ihn sehr, 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 sehr einfach umzuswitchen.
Ja.
Der ist dann dahin gegangen, aber der hat ja auch seine Prüfung. Also heute siehst du noch teilweise in Kommentaren bei ihm, dass Leute sagen, ey, wann kommt wieder ein Illmatic-Album, du musst wieder rappen.
Ich glaube, er hat auch Bock.
Ja, er hat Bock, aber der sagt zu mir seit 5 Jahren, ja, ich mache jetzt noch so eine EP oder so. Aber macht er auch nicht so, der ist komplett weg davon.
Ja, bei dir kommt auch garantiert nichts mehr? Oder du hast ja bei Popstars mitgemacht und warst da auch gar nicht so unerfolgreich.
Ja,
welche Staffel war das mit welchem?
Das war 2003?
Wer war da? Overground?
4?
Oder?
4. Nupagadi.
Nupagadi.
Da bin ich auch unter die letzten 5 Jungs gekommen. 5? Ja. Ja.
Aber was macht Nupagadi
heute? Nix.
Nix.
Ich glaube.
Das ist immer so schade, weil waren ja auch.
Doreen gute, macht, glaube ich, noch was.
Gute Leute teilweise dabei.
Doreen macht noch was. Ja, Doreen Steinhardt macht noch was. Die singt ja auch. Ich glaube, die hat auch einen Podcast und so. Die ist noch gut dabei. Schöne Grüße an Doreen an dieser Stelle, die ich auch noch sehr gut kenne. Und ja, ansonsten, viele haben, ich habe jetzt gehört, dass der Feist von Brosis, den ich auch sehr gut kenne, weil der aus meiner alten Stadt kommt, dass der auch mit Stand-Up-Comedy angefangen hat.
Ach krass.
Ja, der Feist von Brosis.
Der hat wahrscheinlich auch viel zu erzählen.
Ja, der war auch ein lustiger Typ immer.
Ja.
Also Feist ist sehr, sehr lustig. Ich kann mich noch erinnern. Und ja, durch Costa und so habe ich das ja mitbekommen. Ja. Man sieht das ja, man bekommt das mit, dass der jetzt auch Stand-Up macht. Und ja.
Aber das ist so interessant, dass oft dann doch die Niederlagen einem eher den Weg weisen als die großen Erfolge. Ja, oder wenn du da bei Popstars mit dabei gewesen wärst, wärst du in der Band gewesen, wer weiß, was sich dann entwickelt hätte.
Drogenjunkie jetzt. So, weil
ja, aber, du trinkst nichts, du nimmst keine Drogen, du bist ja...
Super clean. Kein Alkohol, ich rauche kein Shisha.
Nicht mal gekifft oder so?
Nein, nie. Ich bin so ganz...
Bist du so viel zu deutsch erzogen?
Ja, ich bin so... sehr religiös und sehr deutsch, halt strikt. Ja. Ja. Deutsch und religiös ist eine sehr schlechte Kombination, weil dann bist du so zu strikt.
Ja.
Und und wenn du dann jetzt siehst, wie viele gescheiterte Musiker, wie sind es, ich, wie gesagt, Feist ist jetzt da, Costa, Benicer, war ja auch Rapper. Ja. Hat auch mit vielen Rappern gearbeitet, die jetzt heute berühmt sind. Der hat mit Farid Bang gearbeitet und so, aber es hat auch nie ganz geklappt. Ja. So, jetzt, wenn ich aber auch ehrlich bin, muss ich selber zugeben, dass ich aber auch immer mehr Komiker als Musiker war. Ich war ja immer der Lustige. Das heißt, das Erste, was die Leute gesagt haben, wenn die über Nizar geredet haben, ey, kennst du den Nizar? Da hat niemand gesagt, ey, weißt du, wie geil der singen kann? Sondern das Erste, was die Leute gesagt haben, ey, der ist so lustig. So, das heißt, das war ja immer deine Berufe. Bei Feist war das aber auch so. Ja. Das war immer der Lustige.
Aber du
der
kannst doch super singen. Du hast ja auch bei die Deutschen immer mal wieder so ein...
Das mache ich hau ich immer so. Klar, die Leute sind dann auch immer verwundert, die so. Aber ich glaube, der Effekt entsteht nur, weil die Leute nicht wissen, dass ich das kann.
Ja, genau.
Dann entsteht der. Ist ja immer wie bei Jack Black. Wenn die Leute immer so sagen, ey, weißt du, wie geil Jack Black? Sag ich weiß, wie geil der singt. So, der ist ja bei Tenacious D, der beste Band der Welt.
Auch ein geiler Name, Tenacious D.
Ja. So, und, die Leute, das ist ja auch bei Eddie Murphy. Als Dreamgirls rauskam, die Leute waren ja voll geschockt, ey, wie geil singt der. Ja. Wir wussten das schon seit 20 Jahren, dass der sehr gut singen kann. Der hat das ja auch in seinen Stand-Up-Sachen früher eingebaut. So, das kannst du ja heute, ich versuche immer noch so einen Winkel zu finden, wie ich das bei Stand-Up einbaue. Ich wollte eventuell einen Schlagersong singen, aber da bin ich noch...
oder ein Ballermann-Hit.
Ja, so, da bin ich irgend so was richtig so Deutsches, so pur oder so. Da bin ich noch so, ich muss noch überlegen. Das ist eine große Aufgabe.
Bei mir ist ja so, ich nehme ja die Gitarre immer mit zu den Soloabenden und singe am Ende noch ein, zwei Nummern, aber so ganz pur, einfach nur mit Gitarre, weil ich ja auch Musik liebe und weil Roger Willemsen, kennst du ja auch noch, zu mir mal sagte, du musst auf die Bühne gehen, weißt du, da kannst du machen, was du willst.
Genau.
Und das mache ich dann auch. Ja. Kann ja keiner umschalten und so. Und das ist dann echt auch irgendwie schön, weil ich dachte ja am Anfang auch immer, ich müsste auf der Bühne jetzt Gäste einladen oder Filme zeigen, wie im Fernsehen. Und dann so ganz nackt zu sein und das zu sein, was
man
du
kriegt
bist.
Man kriegt auch eine ehrliche
schon,
Reaktion, ja.
Ja, das ist dann schon eine Herausforderung gewesen.
Singst du, sind das dann, machst du Coversongs oder was?
Nee, nur eigene Songs.
Eigene Songs. Haben die so einen Comedy-Touch oder?
Nee, nicht unbedingt. Also ich habe mal eine ganze Ladung Songs geschrieben mit Uwe Bossert hier von Raymond.
Ja. Yeah. Uwe Bossert ist der Songwriter von Raymond oder war der in der Band?
Ja, der war der Gitarrist und hat auch die Songs mit Ray geschrieben. Und jetzt, wenn ich nach Berlin gehe, werden wir, glaube ich, wieder ein bisschen...
Ja, gut,
auch, da sind zwei, die sind schon ein bisschen lustig, aber die ich jetzt auf der Bühne singe, sind eigentlich so mehr ernste, melancholische Nummern, deswegen singe ich die am Ende und dann...
Zieht das die Stimme runter?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil ich glaube, auch da kommt es drauf an, wie du die einleitest und wie du da wieder rausgehst. Ne?
Ich habe auch überlegt, eventuell... Ich habe so ein... der Song ist immer noch... auf einer Festplatte. Ich wollte mal so einen Comedy-Song machen und ich habe so eine brutale Funk-Nummer gemacht, der heißt Brusthaare.
Ja, weil du so behaart bist.
Ja,
ne?
Genau, aber die habe ich nie rausgebracht. So. Aber ich überlege.
Ja, aber mach das doch. Das ist doch ein schöner
und vor allem, es muss wieder. Ich frage mich, wieso das gestorben ist. Damals war immer irgend so ein Blödel-Song in den Top 10. Wieso ist das gestorben in Deutschland? Was also denkst du?
Ich hab keine Ahnung. Mir hat neulich, als er mitgekriegt hat, dass ich Stand-Up mache, ein alter Kumpel aus München, einen Song geschickt, den wir zusammen gemacht haben bei der letzten Wahl von Helmut Kohl, beziehungsweise da ist er nicht mehr gewählt worden, wo er dann verloren hat. Und die Nummer hieß, ich bin der Kanzler und will's auch bleiben. Und die ist auch sehr lustig geworden. Aber haben wir auch nie rausgebracht. Ja. Und er schickt sie mir die neue und sagt, hast du noch im Kopf, dass wir damals so eine Comedy-Nummer gemacht haben? Ich sag, mit Helmut Kohl brauchst du jetzt nicht mehr um die Ecke kommen.
Ja, funktioniert nicht mehr.
Aber Musik macht halt echt, finde ich, total Spaß. Obwohl es dann auch Arbeit ist. Ne? Ist ja dann schon noch ein Weg von einer Idee über den Text, Mucke aufnehmen, abmischen, bis das Ding fertig ist. Ne?
Es gibt ja auch immer noch Comedians, die auch noch so diese... Blödelmusik, Sven Benzmann?
Ja, oder Olli Polak singt ja auch. Ne?
Ja?
Ja, der hat doch in seinem Netflix-Special ist doch am Anfang immer so eine Art Udo Jürgens-Nummer irgendwie.
Das habe ich nicht gesehen.
Ja, musst du mal reinziehen.
Gesehen,
aber was ganz, ganz mellow, ganz, ganz easy.
Nee, das habe ich gar nicht gesehen.
Ja. Ich wollte dich ja heute eigentlich auch noch fragen, wie man einen Waschbrettbauch kriegt, weil ich dachte, du bist so brutal beieinander, aber du trainierst gar nicht so viel, oder?
Doch. Ja? Sehr viel. So. Waschbrettbauch. Also guck mal hier, für meine Damen und Herren, wenn ihr einen Waschbrettbauch kriegen wollt, ich kann es euch bestätigen, so, ne, ist nur Ernährung.
Echt, oder?
Geht mit nichts anderes. Also das heißt, jeder, der behauptet, ja, du musst 100 Sit-Ups machen oder diese Übung, der lügt. Du musst einfach deinen Körperfettanteil senken, damit die Bauchmuskeln, weil jeder hat Bauchmuskeln, wir haben halt nur Fett darüber.
Ja.
Und du musst dieses Bauchfett wegkriegen, indem du dich in einem Kaloriendefizit befindest.
Aha.
Und das ist es. Das heißt, wenn du in einem Kaloriendefizit bist über längeren Zeitraum, dass du immer mehr Körperfett verlierst, du kannst sogar niemals, überhaupt jemals eine Bauchübung nur machen und du kriegst trotzdem ein Sixpack.
Da musst du mir nachher nochmal den Ernährungsplan da lassen und ich ziehe das durch, bis ich so aussehe.
Nee, ich trainiere sehr viel Sport, ist so richtig Fandam. Mein...
ist das, hast du...
Ja, mein Outlet.
Dein Ausgleich für alles.
Für alles, ja. Ich muss auf jeden Fall. Also
was machst du dann?
Also ich mache sehr, sehr viel Calisthenics, also alles mit Klimmzüge, ja. Liegestütze. Ich arbeite mit Gym Rings, diese Ringe an Bändern, ja. Da gibt's ja auch, kannst ja alles mitmachen. So verschiedene.
Hast du zu Hause so eine Klimmzugstange?
Ja, dann, genau. Ich bin aber auch bewandert jetzt in der Kunst des Klimmzug, in der Kunst des Klimmzügelns.
Ja. Aber da hinten, da sind die Ansätze sind super wichtig, ne? Wo der Rückenmuskel ansetzt.
Genau,
da
du kannst ja breit hier. Ja. Ich kann mittlerweile alles so Treppen steigen, links, rechts. Ich bin so ein richtiger Zirkusartist geworden. Wie so ein Äffchen. Ich habe aber auch so einen Affenkörper, dann passt das. Und ja, und viel Jiu-Jitsu, aber Sport. Also ich muss echt sagen, wenn ich etwas über mich sagen kann, ist, dass ich brutal fit bin.
Ehrlich?
Ja. Also, und da bin ich auch sehr, sehr froh darüber. So, ich schwitze gerne, so, das ist immer ein geiles Gefühl. Und es ist ein geiles Gefühl.
Ich schwitze gerne.
Ja.
Kommt drauf an, bei was?
Ja, bei was? Beim Müll rausbringen. Und es ist ein geiles Gefühl. Ich kann ohne gar nicht. Also ich habe so wirklich so eine Sucht.
Ja.
Manchmal, wenn ich nach Hause komme, dann sage ich, okay, ich mache jetzt eine halbe Stunde noch ganz viel Klimmzüge, Liegestütze, Seilspringen. So, ich kann 4 Stunden Seilspringen. Ja,
ich muss da jetzt auch wieder ran. Was ich bei dir auch total feiere, du bist auch so ein Filmfan. Und,
ja.
Und ein Kind der 80er, 90er, diese ganzen... echt diese coolen Buddy-Movies, die es alle gab. Und serienmäßig auch voll dabei.
Serienmäßig und auch, aber da bin ich...
Bist du ein Enttäuschter? Bitte sag nichts. Ich habe Stranger Things, jetzige Staffel noch nicht gesehen, weil ich will auf den zweiten Teil warten und dann in einem Teil durchrutschen.
Aber der zweite Teil sind nur 2 Folgen.
Ja, ist mir völlig egal. Ich will's dann, ich kann nicht warten.
Aber kannst du so lange warten?
Nein.
Ich habe immer Angst, dass ich gespoilert werde.
Also, nee, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch angefangen The Boys, die dritte Staffel.
Ja, habe ich auch gestern geguckt, die 3 Folgen.
Boah.
Das ist schon brutal.
Ja, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe im Podcast, aber das ist wirklich eine der besten Serien, die ich kenne.
Ja.
Aber ist auch ziemlich hart.
Mir gefällt der Realismus. Jetzt werden die Leute sagen, was? Ja. So irgendwelche Leute, die rumfliegen. Was ich damit meine ist, Macht korrumpiert.
Ja.
Das ist ein Fakt. Und dieses romantisierte Bild von Marvel und DC, dass wenn jemand Gebäude verschieben kann, sich dann für uns einsetzt. Ja,
genau.
Das ist leider nur ein Wunschdenken. Ich glaube auch, dass wenn jemand so viel Macht hat, dass er eine Lokomotive aufhalten kann oder schneller als eine Pistolenkugel ist, dann sind die alles andere als unsere Helden. Die würden alles zu ihrem Vorteil nutzen, die wären die asozialsten, die würden Menschen unterdrücken. Genauso wie es da gezeigt wird. Also ich bin überzeugt davon.
Superhelden-Assis, ja.
Ja, genau.
Also, und auch sehr witzig.
Ja,
sehr witzig. Action,
also Dings,
alles drin.
Der Butcher, ja, genau. Wie heißt der nochmal?
Ja, Butcher.
Nein,
das ist der Typ aus Star Wars, ne?
Ja, genau.
Star Trek, den, was McCoy, nee.
Doch. Der hat auch Judge Dredd gespielt.
Ja, ich glaube, der spielt auch.
Keith Urban.
Keith Urban, ja, aber der spielt auch den McCoy, oder? Nee, den Techniker. Das spielt er bei Star Trek.
Bei Star Trek, genau, den Techniker.
Ja, genau.
Ja. Der spielt natürlich super. Homelander, der unsympathischste Bösewicht.
Brutal.
Ey, jetzt mal mit dem Simmerchen meine Schäfer.
Ja,
Shepard.
Genau, ich wollte gerade sagen, wenn du den im echten Leben triffst,
war dann muss ich boah, der spielt das so krass, das ist so absolut nass. Ja. Ich glaub, das letzte Mal, als ich mich so bei einem aufgeregt habe, war der Joffrey bei Game of Thrones.
Ja, das boah, war so ein, dieser kleine...
Scheiße, ey, das war so
aber
ein
der
Kind.
Ist ja kein Schauspieler mehr, ne? Der hat aufgehört mit der Schauspielerei.
Echt?
Ich hab auch gedacht, sag mal...
ich habe gehört, dass soll sehr viel Shitstorm bekommen, weil die Leute ihn auf der Straße so angegangen sind, als ob das echt ist.
Ja, und vor allem, der war ja auch gar nicht so alt, ne? Das
ja,
war
ein
junger,
Kind.
Junger Mann.
Ja.
Also, das glaube ich schon, dass das was mit einem macht.
The Boy ist ganz brutal. Wer Fan von The Boys ist, sprich erwachsene Superheldenunterhaltung für Erwachsene, sollte Invincible gucken.
Echt? Auf Amazon. Hab ich noch nicht gesehen.
Ist eine Zeichentrickserie, ja. Aber für Erwachsene ist ab 16.
Ach.
Ja, ganz brutal.
Zeit, ja.
Musst du gucken.
Echt?
Vertrau mir.
Ja, vertrau mir.
Das ist
nichts
für Kinder. Also gar nichts.
Ja.
So, ist genauso wie The Boys, Invincible gucken. Dann gab es ja noch die Umbrella Academy auf Netflix.
Ja, das hat mich jetzt nicht so...
Hat dir nicht gefallen?
Nee, hab mich jetzt nicht so reingezogen.
Ist nicht so geil wie The Boys natürlich.
Was ich auch... meine Range ist ja groß, ne? Deadwind fand ich gut, Ozark ganz stark.
Ozark bin ich zweite Staffel rausgestiegen.
Echt?
Zweite Staffel.
Tschüss!
Ja, ich guck Peaky Blinders momentan.
Der muss auch ganz gut sein. Habe ich nicht
super
gesehen. Hauptdarsteller mega. Ja,
ja, ja, der also Killian Murphy.
Das ist so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er Augen, die hätte ich auch gerne.
Ja, und der spielt halt, der ist halt so ein sehr interessanter. Ja. Der spielt auch bei Quiet Place 2 mit. Da ist er ja auch dabei. Hast du Quiet Place geguckt?
Ich glaube, den ersten ist dieser Horrorfilm, ne?
Ja, brutaler Horrorfilm. Auch anders. Geil. Ja. Und ja, aber ich sag trotzdem, neue Serien, schön und gut, dass das. Die alten Filme. Da ist so eine Magie.
Hey, weißt du, Lethal Weapon.
Ja, das ist das Beste, was es gibt.
Indiana Jones kommt wieder.
Indiana Jones ist mein Lieblingsfilmcharakter aller Zeiten. Ich bin sogar überzeugt, dass Indiana Jones der Grund ist für meinen Wissenshunger.
Ja?
Ich will ja immer alles wissen. Ich versuche immer so ein ausgeprägtes Allgemeinwissen überhaupt zu haben, in allen Bereichen. Und ich glaube, dass es mit dem anfing, weil ich als Kind das geguckt habe und gesagt habe, boah, guck mal, wie viel dabei. Und dann fing an der redet über Sumerer, der redet über alten Ägypter, die reden da, das Heilige Gral. Dann hier, du lernst was über Indien kennen, natürlich teilweise auch sehr suspekt, was er da zeigt.
Genau. So. Stimmt nicht alles.
Ja, stimmt natürlich nicht alles, was die da zeigen. Aber du hast schon so ein Wissen bekommen. Das ist auch durch Asterix und Obelix.
Klar. Das fand ich geil, Asterix und Obelix.
Ja, klar, du hast die Bänder gelesen. Natürlich sind da rassistische Klischees. Iren saufen und schlagen sich. Engländer trinken nur Tee. Das ist Quatsch. Aber trotzdem kriegst du so ein Grundwissen.
Ja, und was ich ja noch viel cooler fand als Kind ist Umpapa. Kennst du Umpapa noch?
Ja, aber da war ich nicht drin.
Umpapa? Ah, da gab es, glaube ich, auch nur ganz wenig. Ich glaube, ich habe 3 Hefte gehabt als Kind.
So, das war geil. Aber ja. Lethal Weapon. Also ich finde, also... Bei den Kritikern ist jetzt zum Beispiel der vierte durchgefallen. Ich finde den vierten sogar noch geil.
Ja,
mit Jet Li.
Alle geil. Also
alle geil. Mel Gibson, Danny Glover, diese Chemie. Also Lethal Weapon 4, 3, 2, 1, alle
kannst
geil.
Du einfach so weggucken. Und weißt du, auf was ich mich jetzt freue? Den neuen Top Gun. Hab ihn noch nicht gesehen.
Ich hab den geguckt.
Ich gucke ihn mir auf jeden Fall an.
Das musst du gucken.
Ja. Und gucken. Mission Impossible kommt, glaube ich, auch
ja,
noch.
Ja, also, guck mal, Tom Cruise ist sowieso der King.
Also abgesehen davon, wie er sonst so unterwegs ist, die Filme sind...
Genau, aber das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache. Die ich sag immer so, weil ich bin ja ich bin so die Propagandamaschine von Tom Cruise. Ja, der gestreckte Arm, der ausgestreckte Arm der Propagandamaschine von Tom Cruise. Und was ich immer so faszinierend finde, ist, wenn die Leute sagen, ach, Tom Cruise, der ist doch voll bescheuert und so, dann sage ich, hör mal zu, du willst den doch nicht heiraten. Denkst du, ich kenne Tom Cruise persönlich? Wenn ich sage, der ist der King, beziehen wir uns auf den Unterhaltungswert seiner Filme. Und da sein Lauf, guck mal, wer hat seit den 80ern so einen Lauf? Rain Man, Top Gun, Eine Frage der Ehre, Die Firma, Jerry Maguire, Minority Report, Krieg der Welten, die Mission Impossible-Reihe, Jack Reacher, Edge of Tomorrow.
Ich muss sagen, es gibt eine Jack Reacher-Serie auf Amazon Prime mit einem anderen, hab schon geguckt. Die ist, ehrlich gesagt, fast noch geiler als der Jack Reacher-Film.
Ja, die ist auch näher an den Büchern. Ich bin großer Jack Reacher-Roman-Fan.
Ich auch. Und
ja?
Jack Reacher ist riesig.
Jawohl,
ne? Also.
Genau. So. Und ich muss aber sagen, ich habe ja alle Romane gelesen, so verschlungen. Ich bin so richtiger Jack Reacher-Nut.
Echt?
Ja,
ja, geil.
Voll. Und die Fans haben sich ja immer sehr aufgeregt über Tom Cruise, ne? Ich verstehe das, weil... Also ich stelle mir Jack Reacher sogar eher wie Dolph Lundgren vor.
Ja,
so
auf jeden
Blonder,
Fall.
So ein Blonder, ganz groß, bisschen abgefuckt. So.
Ich stelle mir so vor wie in der Serie jetzt. Also der finde ich, kommt der...
Findest du nicht aber, dass der auch noch ein Tick zu klein ist?
Ja, aber wenn der zu groß wäre, würde es, glaube ich, im Film gar nicht mehr gut aussehen, weil dann hast du dauernd diese.
Er ist doch laut Bücher 1,3 oder 1,96, ich weiß.
Nee, ich glaube 1,96.
1,96,
ja, genau. Er ist noch ein bisschen größer.
Genau, 1,96, so. Dann soll er, natürlich alt, also man soll das in seinem Gesicht sehen und so. Und Tom Cruise, die Sache ist halt, die Figuren, die aus Büchern immer verfilmt werden, ist ja eh nie akkurat. Aber Jack Reacher, seine Größe ist so Teil des Charakters. Es wird ja auch immer beschrieben, wenn er in eine Bar geht, die Atmosphäre ändert sich schon. Ja. Weil er so.
Ja, aber den Spirit der Figur hat Tom Cruise schon verstanden.
Eben,
ne?
Weil bei Tom Cruise zum Beispiel, sage ich dir ehrlich, der Neue sieht zwar optisch viel mehr danach aus, aber er ist mir ein bisschen zu verspielt und so zu locker. Tom Cruise. Der hat das geil gespielt, dieses, ey, ich schlag euch alle zusammen, genau. So, wenn ich, so wie ich Bock habe. Also den Spirit hat er echt verstanden. Die Sache ist halt, der ist nur 1,50 so, dann ist das so.
Ich glaube 1,64, ja, wir wollen ihm da nicht unrecht.
Ja, so.
Wir gucken mal, was von dem noch kommt. Ich kann dich auf keinen Fall aus diesem Podcast entlassen, ohne deinen besten Song der Welt. Was ist für dich der beste Song der Welt?
Oh, das ist eine super Frage. Der beste Song der Welt.
Ja, musst du sagen, auch warum es für dich die eine Nummer ist.
Ja, läuft die ganze Zeit. Der beste Song der Welt. Ist. Oh, Ingo, das ist eigentlich eine sehr.
Das ist natürlich eine Schweinefrage.
Das ist echt jemanden, eine Schweinefrage,
ne? Aber.
Einen Song?
Ein Song.
Ey, das ist eine gute Frage. Ich finde das echt eine gute Frage. Der beste Song der Welt. Weil man kann auch viel dazu. Also, ich würde sagen, der beste Song der. Es gibt natürlich mehrere Kandidaten. Es gibt mehrere Kandidaten. Aber wenn ich einen nehmen müsste.
Wäre eine Rap-Nummer oder aus den 80ern irgendwas?
Aus den 80ern. Der beste Song der Welt, glaube ich, ist. Ich muss diesen Song nehmen, weil wegen dem Rattenschwanz, der da dran hängt. Ich würde sagen, Billie Jean von Michael Jackson ist der beste
Echt?
Song der Welt, ja.
Ja, krass. Warum?
Erstmal hat der Song 14 Hooks. Was ich damit meine, ist, Hook ist der eingängige Part des.
So kleine Dinger, die
genau, die man
sich
immer wieder merkt. Ja. Bei Billie Jean ist alles ein Hook. Die erste Drumline. Jeder kennt das. Dann die Bassline. Ding, 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 ding. Das ist auch eine Hook. Dann dieses. Din, 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 din. Auch eine Hook. Strophe, dann der Chorus. Der Song ist einfach Perfektion. Wie Michael sitzt, dann die Revolution, die dadurch entstanden ist. Musikfernsehen, der erste Schwarze, der ein laufendes Video hatte auf MTV. Der Tanz, der Look, die Locken, die schwarzen Lackschuhe, die weißen Perlensocken.
Das Video war auch geil,
alles,
ne?
Alles,
auf dem Auto.
Billie Jean ist ein Monument der Musikgeschichte. Und deswegen würde ich sagen, dass Billie Jean der beste Song aller Zeiten ist.
Krass. Weißt du, was ich gemacht habe, als ich beim Radio ein Special mit der kompletten Michael Jackson Band.
Ja.
Leider ohne ihn, aber Jennifer Batten war mit dabei, ne? Die Gitarristin.
Die mit den langen weißen.
Mit den. Also die
weiß
mit den weißen. Mit den weißen blonden Haaren.
Die war da?
Dirty Diana. Und
ja,
so,
genau, die war jetzt in den 80ern in der Band, ja. Oh. Geil. War auch dieser Keyboard-Spieler, Greg Philly Gaines.
Greg Philly Gaines und ich glaube, Greg Bissonette war, glaube ich, der Drummer oder
ja,
so.
Ja, genau, der bisschen dickere Greg, der schwarze Keyboarder und so, die waren alle da.
Alle.
Geil.
Alle. Aber sie sind, glaube ich, nicht alle zu Wort gekommen, weil wir haben irgendwie dann, ich habe die im Hotel besucht in München und dann ganz viele Mikros aufgestellt und so.
Ja.
Und dann ein 2-Stunden-Special mit der Michael Jackson Band. Ich hätte irgendwie 6 Stunden machen können.
Ja, ja, ich hätte die auch alle so.
Aber weißt du, was das Schlimme war? Ich habe das Special geschnitten und bin nicht zum Konzert gegangen. Und habe mir jahrelang Vorwürfe gemacht, weil
ich hatte auch,
das.
Auch Michael, das ist der Einzige, Michael ist der Einzige, den ich verpasst habe von so meinen großen Helden, die ich sehen wollte.
Warst du im Prince-Konzert?
Ich war 3-mal Prince.
Ach!
Berlin, Belgien, also Brüssel und Köln.
Ja,
das war geil. Ich habe Stevie Wonder live gesehen. Auch Dortmund-Westfalenhalle. Ja, Michael, ich hatte Karten für This Is It, aber dann ist er ja leider gestorben. Ja, ich würde sagen, was ist denn für dich der beste Song der Welt?
Oh, ich habe eine ganze Playlist, damit ich diese Frage für mich nicht beantworten muss.
Ja, wenn du meinen nehmen müsstest.
Gut, okay. Für mich ist ja irgendwie, der ist ja auch drauf, ne? AC/DC Back in Black finde ich irgendwie eine.
Ist Back in Black der beste AC/DC-Song?
Für mich ist es die Nummer, die mich am meisten kickt. Ich hör also so, allein, wenn ich die ersten beiden Akkorde höre. Also jedes Mal, wenn ich joggen gehe und habe keinen Bock, ja, dann brauche ich nur die.
Die Musik ist gleich, you shook me all night.
Ja, das ist ja auch eine Nummer, die wir auch mit der Band gespielt haben. Weißt du, ich kann dir bei jeder AC/DC-Nummer sagen, bei welchem Auftritt ich sie vergeigt habe oder so. Nein.
Ich habe auch die späteren Sachen noch gemocht, so Stiff Upper Lip und so, fand ich auch noch geil.
Ja, ich meine, da kann man wirklich empfehlen, es gibt eine coole Geschichte auf Amazon Prime, wo der Sänger von AC/DC, nicht Bon Scott, sondern Brian Johnson, ein paar alte Kollegen trifft, unter anderem Lars Ulrich von Metallica, unter anderem den Sänger von Def Leppard.
Ist doch Prime?
Ja, und dann Live on the Road heißt es, und dann reden sie über die Dinge, über die man sonst nicht spricht, und es ist echt sehr cool für jeden.
AC/DC sind doch die einzigen, die irgendwie gefühlt immer den gleichen Song machen, aber es ist geil.
Aber immer anders.
Und es scheppert.
Immer anders.
Guck mal, nur AC/DC schafft es, der erste Gitarrenakkord kommt so und du bist so direkt, Mann, das ist so und ich meine, Mucke für Leute mit Coronis, so, das ist so ein ganz anderes Feeling.
Und einmal beim AC/DC-Konzert und du willst immer wieder hingehen.
Ja, live haben die auch abgerissen. Ist der eine noch im Knast, der Drummer? War der nicht im Haus, unter Hausarrest oder so? War da nicht was, weil er versucht hat, seine Freundin umzubringen oder so?
Ich weiß, dass ein anderer Drummer von einer anderen großen Band in den Emiraten, glaube ich, irgendwie mal, aber das war nicht der von AC/DC. Nee,
AC/DC, irgendwas war mit dem Drummer, dass der...
Nee, der Phil Rudd trommelt ja da eh nicht mehr. Das ist der Drummer gewesen, der schon länger raus ist.
Nee, genau. Nee, aber der kam ja auch erst 94 oder so dazu. Dieser Phil Rudd, den meine ich nicht. Yeah. Ich rede nicht der in den 90ern dazu kam, 10 Jahre und dann ist er raus.
Du meinst ja nicht den Glatzkopf.
Ich meine den Original-Drummer.
Das war Phil Rudd, glaube ich. Das muss ich ja jetzt nochmal...
Der Original-Drummer von AC/DC hat irgendwas gemacht, weswegen der unter Hausarrest musste, so 2-3 Jahre. Ich weiß nicht mehr was. Echt? Ja. Gib mal Drummer AC/DC-Gericht ein. Irgendwie so.
Ja, genau. Aber wir wollen den Podcast jetzt nicht mit, nicht mit so schlimm... Phil Rudd war der erste Drummer
von AC/DC. Aber was hat er gemacht? Irgendwas haben die gemacht?
Nein, ich glaube, der erste Band im Januar 75 bei AC/DC gewesen. Vorläufiges Ende ab 2014 und Rückkehr für das Album Power Up, der ist wieder mit dabei.
Was mit legalen Problemen?
Die könnt ihr selber zu Hause googeln.
Ja, googelt die zu Hause auf
jeden Fall. Vielen Dank. Mach mir mein AC/DC nicht kaputt. Vielen Dank für den Besuch im Podcast.
Vielen lieben Dank. Hey, wir sehen uns. Ciao.
Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Dir nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.